Deutschlandfunk, Hörspielmagazin.
Herzlich willkommen zum Hörspielmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Sabine Küchler. Unsere Themen: Ein Berg, viele. Das Hörspiel von Magdalena Schrefel wurde von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste zum Hörspiel des Monats gewählt. Nichts als eine Reinszenierung der Vergangenheit? Ein kritischer Audiowalk führt uns rund um das Berliner Stadtschloss und das Humboldt-Forum. Wir setzen fort, Ulrich Bassange betrachtet in seiner kleinen Geschichte der Hörspieldramaturgie die 60er Jahre, eine Zeit der produktiven Verunsicherung, auch im Hörspiel. Was bringt der Januar? Unsere Kritikerin Gabi Hartl sichtet die interessantesten Neuproduktionen. Und schließlich noch ein Blick auf ein ungewöhnliches Projekt, die akustische Waldbibliothek Sounds of the Forest. Das Hörspiel Ein Berg viele von Magdalena Schrefel lädt zum Nachdenken über koloniale Verhaltensmuster und Erzähltraditionen ein und lässt den privilegierten westlichen Hörer ins Zweifeln über die eigene Wahrnehmung kommen. So hat es die Jury der Akademie der Darstellenden Künste formuliert und die Hörspielproduktion des Bayerischen Rundfunks zum Hörspiel des Monats gekürt. Mitglied der dreiköpfigen Jury ist die Kulturjournalistin und Autorin Anna Steinbauer, mit der wir jetzt verbunden sind. Anna Steinbauer, worum geht's in diesem Hörspiel und was zeichnet die Produktion in Ihren Augen besonders aus?
Dieses Hörspiel haben wir zum Hörspiel des Monats gewählt, weil es unserer Meinung nach sehr, sehr klug die Problematik von europäischer Deutungshoheit heute wie damals aufzeigt und eben sehr klar zeigt, fast schon raffiniert, wie koloniale Denkstrukturen und Eurozentrismus noch immer in unserer europäischen Wahrnehmung verhaftet sind. Das Hörspiel geht sehr raffiniert vor. Es verknüpft zwei Geschichten und zwei historische Ebenen miteinander. Zum einen erzählt es die Geschichte von Ismael, dem Sandflüchtling, den die Hörspielautorin, die deutsche Hörspielautorin am Strand kennenlernt und der sie einführt in seine Welt. Er lebt in einem illegalen Camp, das er Mount Kong nennt. Gleichzeitig wird die Geschichte von einem britischen Kartografen erzählt, der Ende des 18. Jahrhunderts an seinem Schreibtisch sitzt und seine Weltsicht in eine Karte ordnet. Es geht um die Kartografie Nigerias und er brütet über dem Problem, warum der Fluss Niger eine Biegung macht und nimmt einfach mal an, dass da ein Gebirge sein muss. Ja, und diese beiden Geschichten verknüpft dieses Hörspiel.
Anna Steinbauer, in der Jurybegründung, aus der ich zitiert habe vorhin, ist die Rede vom privilegierten weißen Hörer, an den sich dieses Hörspiel richtet. Und Sie selbst haben gerade auch schon von der Deutungshoheit, der kolonialen Deutungshoheit gesprochen. Wir also sind gemeint, uns will das Hörspiel den Spiegel vorhalten. Das klingt selbstverständlich nach einem politisch sehr aktuellen Thema und einer womöglich sehr didaktischen Konzeption. Wie ist das denn künstlerisch gelöst? Wie geht das auf? Wie macht mich dieses Hörspiel zum Komplizen der Geschichte?
Also didaktisch würde ich jetzt sagen, funktioniert dieses Hörspiel eigentlich nicht. Das ist eigentlich eher ein raffinierter Kniff, in dem die Hörspielautorin und Ich-Erzählerin immer wieder mit ihrer Redakteurin telefoniert, wird diese ganze Konstruktion von einem Hörspiel, also wie ein Hörspiel gemacht wird, auch so ein bisschen bloßgelegt und eben auch selbst reflektiert. Also es geht dabei ja auch besonders darum, wie das Geschichtenerzählen funktioniert und dass eine Behauptung auch immer die Ausübung von Macht ist. Und gerade in Bezug auf diese Geschichte von diesem Flüchtling ist es natürlich sehr bemerkenswert festzustellen, dass Ismael eben sagt, wir haben 150 Jahre lang diesen europäischen Kartografen geglaubt, der dort eben dieses Gebirge verzeichnet hat, das in Wirklichkeit da überhaupt nicht ist. Wir haben gelernt, dass unsere Erfahrung, unsere eigene Erfahrung weniger zählt als das Wissen eines Europäers.
Ist Erzählen, so haben Sie es gerade formuliert, ist Erzählen immer ein Akt von Dominanz und Machtausübung, weil da jemand behauptet, so wie ich es euch erzähle, so ist es auch gewesen?
Also eine Erzählung wirft auf jeden Fall zumindest immer eine bestimmte Perspektive und einen bestimmten Blickwinkel auf. Und der muss nicht immer dominierend sein oder auch nicht immer Machtausübung bedeuten. Aber was besonders wichtig ist, ist, dass er zumindest verschiedensten Themen und Blickwinkeln eine Stimme gibt. Und das sieht man auch ganz klar, oder das war uns in unserer Juryarbeit auch immer äußerst wichtig, dass wir da vielleicht wichtige marginalisierte Positionen ihren Platz finden können, eben nicht so oft gehörte Stimmen, tabuisierte Themen, aber eben auch ungewöhnliche Blickwinkel ihr Gehör finden.
Das fällt auf in der Auswahl, die Sie und Ihre beiden Kollegen in der Jury, das sind Lisa Katharina Förster und Gerald Fiebig, in diesem Jahr getroffen haben, dass Sie ganz besonders interessiert waren an politisch relevanten Themen. Sie selbst, Anna Steinbauer, sind Literaturwissenschaftlerin, Filmexpertin. Sie arbeiten zum Beispiel für die Süddeutsche Zeitung und kuratieren Filmfestivals. Die Kunstform Hörspiel hat oft mit Literatur zu tun. Auch vom Film hat sie einige Techniken gelernt, aber sie ist doch etwas ganz Eigenes. Wie ist es Ihnen denn in diesem Jahr in der Jury ergangen, indem Sie so konzentriert und so massiv mit Hörspielproduktionen konfrontiert waren? Was haben Sie erwartet und wie war die Ernte?
Ja, also insgesamt muss ich sagen, bin ich wahnsinnig überrascht gewesen, wie vielfältig die deutsche Hörspiellandschaft ist, dass es wirklich ein wahnsinnig breites Spektrum gibt, das den Hörer oder die Hörerin da erwartet, eben vom eher klassischen literarischen Hörspiel zu Klangexperimenten oder eben auch Klangcollagen, manche Hörspiele eben als aus Theaterstücken adaptiert, dann aber auch Stücke, die fast eigentlich als Feature daherkommen. Also es ist schon sehr auffällig, wie politisch auch das deutsche Hörspiel ist. Und eben genau diese gesellschaftliche, politische Aktualität und eben auch Brisanz, die war uns eigentlich bei unserer Arbeit immer sehr wichtig. Also eben genau oftmals vielleicht nicht so oft gehörten, diskriminierten oder marginalisierten Positionen auch ihren Platz einzuräumen. Und eben Blickwinkel und Stimmen zu hören, die etwas über unsere Welt berichten, in der wir eben auch leben. Also Themen wie Transgender, Migrantinnen, Flüchtlingsperspektiven oder eben Leben mit einer psychischen Krankheit oder Behinderungen, Opfer rassistischer Gewalt oder eben auch, so simpel es auch klingt, einfach die Perspektive von Frauen zu hören.
Anna Steinbauer, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wir sprachen über das Hörspiel von Magdalena Schrefel, Ein Berg viele, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks. Hier bei uns im Deutschlandfunk zu hören, an diesem Samstag um 20.05 Uhr. Erst war es Hohenzollern-Residenz, dann ein Museum. Mit Beginn der DDR wurde es abgerissen und durch den Palast der Republik ersetzt, das Berliner Stadtschloss. Jetzt, 70 Jahre später, steht es wieder da, originalgetreu, samt Kuppel und Kreuz. Die Schlossfreunde jubeln, die Gegner würden es am liebsten gleich wieder abreißen, samt dem neuen Museum darin, dem Humboldt-Forum. Am 16. Dezember wurde das Humboldt-Forum eröffnet, zumindest teilweise und digital. Wegen Corona wird es wohl noch ein wenig dauern, bis man das Schloss auch betreten kann. Für Neugierige bieten Deutschlandfunk Kultur und der Feature-Autor Lorenz Rollhäuser schon einmal einen Blick hinter die Fassaden mit einem kritischen Radio-Walk einmal rund um das Berliner Schloss. Große Geste, weiße Welt heißt der akustische Rundgang. Sarah Murrenhoff stellt ihn uns vor.
Kopfhörer auf, GPS an. Station 1.
Herzlich willkommen.
Schauen Sie sich um. Was sehen Sie?
Die Fontäne in der Mitte des Lustgartens, den Berliner Dom, das alte Museum, die Straße unter den Linden und dahinter das neu aufgebaute Berliner Schloss in all seiner Pracht aus früheren Jahrhunderten.
Verteilt um das Schloss liegen akustische Miniaturen. Sie können ihnen folgen, entgegen dem Uhrzeigersinn um das Schloss herum. Sie können die Hörminiaturen auch auf dem Display Ihres Handys sehen. Schlendern Sie. Ich werde Sie dabei ein wenig an die Hand nehmen.
In insgesamt 15 Stationen blicken wir von allen Seiten auf die Schlossfassade und lauschen unterschiedlichen Stimmen. Wir hören Geschichten, die unweigerlich mit diesem Ort zu tun haben. Mit dem Schloss oder mit dem Humboldt-Forum, dem Museum, das für das Schloss konzipiert wurde. Und je länger wir zuhören, desto mehr fängt das Bild der prunkvollen Fassade an zu bröckeln. Die Macher des Humboldt-Forums jedenfalls werden von diesem Audio-Walk nicht begeistert sein. Denn das, was Feature-Autor Lorenz Rollhäuser den Hörenden bietet, ist genau das. Eine Gegenerzählung zur offiziellen Version.
Eins gleich vorweg. Es geht mir nicht um Ausgewogenheit. Was vor gut 20 Jahren, als ein paar ältere Herren den Einfall hatten, das wiederaufgebaute Hohenzollernschloss mit Objekten aus aller Welt zu füllen, um es zum Museum der sogenannten Weltkulturen zu erklären, was damals noch auf geringen Widerspruch in der Öffentlichkeit traf, wäre heute undenkbar und schon gar nicht durchsetzbar. So viel hat die Diskussion der deutschen Kolonialgeschichte jedenfalls erreicht.
Im Namen der Brüder Humboldt sollen also Objekte aus aller Welt gezeigt werden, insbesondere die ethnologischen Sammlungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Das Problem? Ein großer Teil der Objekte ist während der deutschen und europäischen Kolonialzeit nach Berlin gekommen. Die Umstände, wie sie nach Europa kamen und ob sie wirklich rechtlich und moralisch in preußischem Kulturbesitz sein dürften, sind fraglich und hoch umstritten.
Für manche Vertreter der Herkunftsgesellschaften ist das heutige Beharren der westlichen Museen auf dem Besitz, den sie sich zu Kolonialzeiten angeeignet haben, schwer zu verstehen. Vor allem, wenn das Objekt gegen den Willen der Menschen vor Ort entwendet oder geraubt wurde und hier nicht mal gezeigt wird, sondern im Lager verstaubt, ohne dass irgendjemand größeres Interesse daran zeigen würde. So geht es Gerd Chinui, einem Berliner aus Kamerun, Angehöriger des Volks der Nso im Nordwesten des Landes.
Was also wollt ihr mit unserer Statue in Dahlem, die für uns so wichtig ist?
When I looked at some of these things, then when I hear people say colonialism is over, I ask myself, how is colonialism over?
Das zeigt doch nur, dass der Kolonialismus nicht wirklich vorbei ist.
We are still colonized because you still have things that belongs to us from colonial times, and then you tell me that colonialism is over. I truly wonder.
Also ich glaube, am meisten überrascht mich nach wie vor, wie die Museen oder ein Teil der Museen und insbesondere die Stiftung Preußischer Kulturbesitz doch, obwohl es nicht mehr so deutlich gesagt wird, mit allen Mitteln versuchen, den Status quo zu verteidigen und alles dafür zu tun, dass die Objekte möglichst lange hier bleiben und Prozesse der Rückgabe, des Verhandelns zu verzögern. Und so Pseudo-Arrangements mit Herkunftsländern zu treffen, die man dann immer groß ins Feld führen kann. Wir haben einen Benin-Dialog, wir sind doch mit Tansania im Gespräch und wollen da was machen. Aber de facto läuft es bisher darauf hinaus, dass alle Objekte hier bleiben.
Schlendern Sie ein wenig am Ufer weiter und lauschen Hermann Parzinger, dem Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
Dieser Ort wird zur Selbstvergewisserung in einer global vernetzten Welt beitragen. Die Welt wird sich hier betrachten können und die Welt braucht solche Orte. Nun, die Kulturen der Welt können hierzu, oder die Kulturen der Welt werden hier zu den Teilnahmen, die Kulturen der Welt werden zu Teilhabern
eines der vornehmsten Plätze Deutschlands.
Die Kulturen der Welt werden hier zu Teilhabern eines der vornehmsten Plätze Deutschlands.
Ein Vorzeigeplatz Berlins mit einem Schloss, dessen Rekonstruktion 644 Millionen Euro gekostet hat und das jährlich weitere 60 Millionen Euro im Erhalt kostet. Lorenz Rollhäuser.
Was völlig vergessen wird, ist die europäische Stadt. Der Reichtum der europäischen Städte verdankt sich dem Kolonialismus. Es war der Kolonialismus, der diese Städte so reich gemacht hat. Und wenn das nicht gesehen wird und akzeptiert wird und ernst genommen wird, dann spaltet man einen ganz wichtigen Teil der Geschichte weiterhin ab. Nach wie vor vermeidet die deutsche Regierung klare Aussagen zum Völkermord an den Herero und Nama. Sie lehnt Forderungen nach Reparationen ab und verhandelt, wenn überhaupt, dann nur mit der Regierung Namibias, nicht mit den Nachkommen der Opfer. Dagegen protestieren diese immer wieder, wie hier 2017, direkt vor dem Schloss als dem neuen Symbol deutscher Kolonialgeschichte.
Angela Merkel, Angela Merkel, we are here, es namas, en hereros, es namas, en hereros. Genocide, the Germans, they killed us. The Germans, they killed us.
Das immerhin ist der Erfolg des Humboldt-Forums. Deutschland kann sich nun nicht mehr der Auseinandersetzung mit seiner Kolonialgeschichte entziehen. Dafür ist der Platz in der Mitte der Hauptstadt tatsächlich zu prominent.
Eine gute Stunde dauert der Audio-Walk rund um das Humboldt-Forum. Je mehr Stimmen man hört, desto mehr Tonspuren, desto mehr Perspektiven legen sich über den eigenen Blick.
Es könnte das wichtigste Projekt Europas sein, wenn man die richtigen Leute an Bord hat und ein Konzept dafür hat.
Wir sind tatsächlich nicht in Gegenwart. Wir reinszenieren die Vergangenheit.
Mein Großvater war bei der kaiserlichen Garde.
Meine Mutter hat ja beim Kaiser gekocht, musste sie auch ertragen.
Also ein bisschen weniger Aggressivität gegen Preußen wäre angebracht.
Traditioneller und von der Geschichte her und so.
Ja, ein bisschen Tradition.
Wir reinszenieren die Vergangenheit und so kommen wir in Zukunft nie an.
Sind Sie beim Schloss Center angekommen? Dann ziehen Sie jetzt bitte Ihre Mund-Nase-Bedeckung auf und gehen Sie hinein.
Vorletzte Station. Uns erwartet Noa Kahar, Stadtforscherin und Expertin für Dekolonisierung.
Das Gebäude mit dem Inhalt, mit dem ganzen Prozess ist eigentlich eine Rekolonisierung, eine koloniale Geste. Daher denke ich, das Humboldt-Forum sollte man abbauen. Und das als einen Anfangspunkt auch eines Prozesses der Dekolonisierung begreifen.
Große Geste, weiße Welt. Ein kritischer Audio-Walk von Lorenz Rollhäuser. Vorgestellt hat ihn uns Sarah Mohrenhoff. Wenn Sie Lust bekommen haben, auch einmal um das Berliner Stadtschloss zu spazieren und die inoffiziellen Geschichten dieses Ortes zu hören, finden Sie alle Infos auf hörspielundfeature.de/radioortung. In lockerer Folge schreiben wir hier im Hörspielmagazin eine kleine Geschichte der Hörspieldramaturgie. Die führt uns heute in die frühen 60er Jahre, eine Zeit, in der das Genre zwischen Innerlichkeit und einem noch ungeformten Neuen in der Luft hing. Ulrich Bassange über erbitterte Kontroversen zwischen dem Wunsch nach literarischer Anerkennung des Hörspiels und dem radikalen Postulat eines absoluten Schallspiels.
Liebe freundliche Zuhörer, Kuckuck,
meine Hörerinnen und Hörer.
Jetzt kommt unsere Sendung.
Liebe Evakuierte.
Erdenbewohner.
Das literarische Hörspiel ist heute als Modell eindeutig erschöpft. Es bringt nur mehr Gleiches, längst Dagewesenes, Totes hervor. Routine, Sterilität und Phraseologie greifen um sich.
So wettert 1961 Friedrich Knilly mit eindeutiger Stoßrichtung gegen das deutsche Innerlichkeitshörspiel und seine Vertreter wie den Dichter Günter Eich oder den Regisseur Friedrich Schröder-Jahn. Knillys Ansatz ist provokant. Lärm, Geräusch, Geschrei und die Ästhetik der Maschinen empfiehlt er als Ausweg für das Genre und postuliert ein totales Schallspiel. Hiermit will er die Hamburger Dramaturgie, angeführt von Heinz Schwitzke, diskreditieren und zu Fall bringen. Getroffen jault Schwitzke auf und versteigt sich in einer öffentlichen Replik zu den Worten:
Knillys anspruchsvolle Überlegungen verdienen den Namen Charlatanerie. Knilly zwingt Hörspieldichter, technische Bastler zu werden. Und der Darsteller, der Sprecher, das Hörspiel ist ja gesprochenes Wort, kommt bei ihm bezeichnenderweise überhaupt nicht vor. Er wird durch die Maschine ersetzt. Was dem Hörspiel Not tut, sind aber nicht Ideologien, sondern ernste Arbeit an menschlicher Sprache und menschlicher Ausdrucksfähigkeit.
Günter Eich, ein Mahner angesichts einer mechanisierten Welt, hat 1960 bei der Ulmer Hörspieltagung der Gruppe 47 eine Neufassung seines Stückes »Der Tiger Yusuf« gelesen. Mit seismografischem Gespür hat er inmitten seines unglaublichen Erfolgs eigene Erstarrung wahrgenommen. Eichs Lösung resultiert paradoxerweise in einer Verkapselung. Seine Sprache wird spröder. Vor ihm haben andere die Zeichen der Zeit erkannt. 1958 wirkt Ingeborg Bachmanns Hörspiel »Der gute Gott von Manhattan« in der Inszenierung von Schröder-Jahn wie Höhe und Endpunkt der Innerlichkeitsdramaturgie.
Süße Jennifer, was für eine kurze Nacht werden wir beenden, ohne zu wissen, welch lange Tage der andere beendet hat.
Soll ich das Licht ausmachen?
Mach es aus. Und glaub mir, ich möchte dich ja gerne mit Schnee überschütten, damit du noch kühler wirst, als du warst und noch mehr bedauerst. Auch ich werde es vielleicht bedauern oder vergessen im besten Fall, man weiß so wenig vorher, auch nachher. Eine Nacht ist zu viel und zu wenig.
Ich könnte das Radio einschalten. Es muss noch ein Nachtprogramm geben. Immer, wenn ich nach Hause komme, höre ich noch Musik vor dem Einschlafen. Das ist sehr schön.
Musik? Meine liebe Jennifer, jetzt wirst du keine hören. Denn ich werde es nicht dulden.
Du bist furchtbar. Warum? Warum tust du das? Warum? Warum? Warum?
Warum küsst du mich dann?
Das auf verwegene Weise misslungene Hörspiel litt im Grunde nicht an einem Übermaß, sondern an einem Mangel poetischer Kühnheit. Es hätte gewonnen, wenn anstelle des unleidlichen, erklärenden Rahmens dieser Konzession an den hörspielüblichen Storyismus das unverstellte Wort des Dichters, die Sache selbst, getreten wäre.
Storyismus, eine interessante Neuprägung, die der Kritiker der Funkkorrespondenz 1958 dem Raunen entgegensetzt. Auch die Kritik vernimmt also eine Gleichförmigkeit und fordert als Antidot zur einlullenden Narration mehr Verdichtung, mehr Poesie.
Es war nur konsequent, dass Knilli seinen theoretischen Vorstoß mit einer vehementen Polemik gegen das abzusichern suchte, was den Anhängern des traditionellen Hörspiels seit je am wichtigsten gewesen war, die Anerkennung des Hörspiels als literarische Gattung.
So formuliert Stefan Bodo Würfel rückblickend 1978 in seinem bahnbrechenden Werk »Das deutsche Hörspiel«. Es ist vielleicht kein Zufall, dass diese damals eher akademische Debatte, deren Wirkung erst Jahre später einsetzen wird, zu einem Zeitpunkt stattfindet, als die Bedeutung des Radios schwindet. Anfang der 1960er Jahre besitzen zwar die meisten Menschen ein Rundfunkgerät, das ihren Alltag begleitet, doch verliert das Hörspiel, jenes polierte Juwel des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, in dem Maß an Bedeutung, in dem das Fernsehen an Popularität gewinnt. Wie von Zauberhand verwandeln sich in den Abendstunden Zuhörer in Zuseher. Und eingeschaltet werden nicht mehr Dürrenmatt-Hörspiele, sondern Dörbritsch-Krimis. Tatsächlich wird hierfür das vergessene Wort Straßenfeger geprägt.
Fun Fact: Damit ist keine Reinigungskraft gemeint, liebe jüngere Zuhörer, sondern ein Fernseh-Event, das für menschenleere Straßen sorgt.
»1962 strahlen Südwestfunk und Bayerischer Rundfunk in einem avantgardistischen Akt das Hörspiel Marathon von Naoya Uchimura im japanischen Original aus.
Ich bin
Man mutet den Hörern zu, sich nach einer Einführung auf ein 75-minütiges Audiokunstwerk einzulassen. Nur mit wenigen Zwischentexten versehen. Der Atemrhythmus des Marathonläufers definiert eine delirische Symphonie aus Sprecherstimmen, Rufen, O-Tönen und Musik, die jenseits verbalen Verstehens Wirkung zeitigt. Marathon, ein großer Moment der Hörspielgeschichte. Einstweilen richtet sich das Genre trotz seiner Sinnkrise in der neu zugewiesenen Nische behaglich ein. Ähnlich wie zeitgleich im Kino die französische Nouvelle Vague, beginnt im deutschen Hörspiel eine Epoche, in der sich zwar noch kein Werk mit dem stolzen Begriff neu schmückt, doch in der durchaus Neues geschieht. Diese Zwischenzeit ist an Namen wie Hans-Jörg Schmidhenner,
Dramaturg beim Bayerischen Rundfunk,
und Paul Pörtner geknüpft.
Ich finde das Wort Hörspiel sehr anregend, denn es nennt zwei Bereiche, den Bereich des Hörens und den Bereich des Spielens. In beiden Bereichen tummle ich mich gerne.
Pörtner ist befreundet mit Friedrich Knilly, dem visionären Polemiker des totalen Schallspiels, der um 1960 literarische Avantgarde-Veranstaltungen moderiert. Der Hörspielgelehrte Reinhard Döhl hält es für wahrscheinlich,
dass Pörtners Hörspielexperimente ihren Namen dem Buch Knillys verdanken, von dessen Thesen sie sich intentional jedoch deutlich unterscheiden lassen. Primär waren sie für Pörtner als Autor der Versuch, sich vom Schreibtisch ebenso wie von der traditionellen Inszenierung mit Schauspielern oder Sprechern zu lösen, durch ein elementares Arbeiten mit den sprachlichen und musikalischen Materialien.
Paul Pörtners Schallspielstudie 1 nimmt 1964 die Ära des neuen Hörspiels vorweg, während sich zur selben Zeit das Genre ein literarisches Denkmal setzt, mit einer Vielzahl von Anthologien, in denen gedruckte Manuskripte ihren literarischen Anspruch noch einmal zementieren.
Ulrich Bassange war das mit einem weiteren Kapitel seiner kleinen Geschichte der Hörspieldramaturgie. Fortsetzung folgt hier im Hörspielmagazin im Deutschlandfunk. Wir kommen zu den aktuellen Hörspielempfehlungen. Gabi Hartl stellt ihre persönliche Auswahl vor.
Am Rande des Untergangs vergnügt sich der Kapitalismus. Manifest für Körperteile. Schon der Titel lässt vermuten, dass hier nicht nur das Publikum im Zentrum des Interesses steht, sondern der Mensch in Großbuchstaben. So wie er ist, nackt und ungeschützt, inmitten einer Wirklichkeit, die ihn mit ihrer Widersprüchlichkeit überfordert, ganz direkt angreift, und zwar mit voller Brutalität. Die Konsequenzen sind verheerend, und das, obwohl der Begriff Realität selbst etwas Vages ist, wie dieses Stück uns eindringlich zu verstehen gibt. Gewaltsam zersplittert ist die Wahrnehmung unseres zeitlichen, sozialen wie ethischen Umfelds, und ebenso gewaltsam zerlegt Autor Joel Laszlo den menschlichen Körper in seine Bestandteile. Hand, Auge, Ohr und Nase werden zu sprechenden Akteurinnen. Mal treten sie chorisch an, wie hier.
Wir sind Körperteile, wir sind diese Körperteile, wir sind diese Weltverstümmelung.
Oder einzeln wie hier.
Schnell zerkeilt der Mensch sich in einen anderen Menschen, dieser wieder in andere. bis keiner sich mehr bewegt.
Ist erstmal ein Knochen gebrochen, bricht gern ein nächster. Mit gebrochenen Knochen bewegt kein Glied sich mehr gut.
Dieser makabre Tanz der Körperteile wird angetrieben von Kommentaren einer Erzählerin, die Manifest-Ich heißt. Zwei historische Visionäre stehen ihr zur Seite. Als reale Zeugen realer Pogrome des 20. Jahrhunderts erden sie dieses poetische Thesenstück. Einer von ihnen ist der sowjetische Film-Avantgardist Sigar Vertov.
Sehe und sehe. Und in meinem Sehen arbeitet es ständig, unaufhörlich. Ohne Denken sehen heißt blind sein. Ich sehe und denke. Mit dem Sehen will ich das Denken ändern.
Zurückhaltend verschwörerisch wirkt Laszlos Version des Vertov. Ähnlich zurückgenommen scharrt die metallische Komposition von Florentin Berger-Monit und Johannes Wernicke im Untergrund. Über die Länge des Hörspiels wird sie auch durchaus laut und sehr präsent, auch wenn sie nicht immer ganz überzeugend mit dem Text interagiert. Die zweite historische Visionärsfigur ist Ludwig Leisert-Samenhoff, Erfinder des Esperanto.
Wenn ich den Leuten erzähle, dass ich an einer neuen, an einer universellen Sprache zu arbeiten begonnen habe, ernte ich Spott oder Hetze. Hetze. Ich weiß, was das ist, wohin es führt. Mein Körper hat ein Gedächtnis, ein Warnsystem für diese Art von Kommunikation. Ich werde vorsichtig. Ich beginne meine Arbeit zu verbergen vor den Leuten. Kein Krypto-Jude, aber ein Krypto-Linguist. In 6 Jahren Universität spreche ich mit keinem Menschen von meinem Projekt. Es ist eine schwierige Zeit. Ich weiche den Kommilitonen aus, meide jede Geselligkeit. Die Sprache ist in mir, regt sich. Von nichts wünsche ich mir zu reden, als von ihr, diesem meinem kleinen Kind.
Eine allenverständliche, ethisch unbedenkliche Sprache würde vielleicht den Weg zu einer gewaltfreien Welt ebnen, in der Autor Laszlo zwei Übel ausmacht als Triebkräfte des Dauermordens, die Wörter und das Geld.
Was bringst du wie in die Kette deines Redens und Sehens herein? Was ich verstehe, bestimmt, was ich sehe. Über was ich rede, bestimmt mein Sehen. Man muss über Sehen und Reden reden. Wenn wir alles falsch sehen, reden wir falsch. Fälschen wir das Sehen noch weiter, ist die Welt rasch zu Grund, hauen uns wieder die Köpfe ein, liegen da im eigenen Blut auf dem toten, zerschmolzenen, zerschundenen, profitvertrampelten Stückchen Planet.
Das Hörspiel will Geschichte in Kapiteln sein, Manifest, Zirkus, Essay zum Hören, eine Warnung vor dem Pogrom, wie es heißt. Es bringt seine Anklage in barocker Fülle vor. Gleichzeitig erzählt es in extremen Ausschnitten und dockt so an die Filmsprache Vertovs an. Das klingt über lange Strecken interessant, wie atemloser, poetischer Agitprop. Joel Laszlo und sein Künstlerinnenteam haben in diesem Grand Macabre den idealistischen Versuch unternommen, die aktuelle Welt zu spiegeln und so vielleicht zu bessern.
Ein Weiterverständnis.
Weiterverständnis. Ein Weltweiterverständnis.
Ein Weltweiterverständnis. Das brauchen wir.
Für dieses aber müssen wir wieder sehen.
Müssen wir anders reden.
Sehen, hören und denken lernen.
Auch Jakob Noltes Hörspiel betreibt Kapitalismuskritik, indem es die Sprache scharf in den Blick nimmt. Allerdings geschieht dies eher vom entgegengesetzten Ende her. Denn anders als Joel Laszlos überbordend vitales Stück entfalten sich die Glücklichen und die Traurigen mit leiser Absurdität. Die faktischen Eckdaten seiner Gesellschaftsallegorie klärt der Autor gleich zu Beginn in einem Prolog. Anschließend erzählen die Akteurinnen mit Namen A, B, D oder J nur noch sich selbst. Doch was passiert? Das Land Niedersachsen bietet alles auf, um einen maroden Autokonzern zu retten und macht darüber pleite. Die Rettung naht in Form einer anonymen Investorin, die einen hübschen kleinen Ort an der Deister kauft, mit Mann und Maus und Haus, versteht sich, um irgendwo weit weg ein echtes Stückchen Deutschland als Freizeitpark wieder aufzubauen. Dieser Plot erinnert an Julian Barnes' großartigen Gesellschaftsroman England, England, nur dass sich die Statistinnen seiner Kunstwelt auf einer kleinen Insel befinden, die von Jakob Nolte dagegen auf einem Ozeandampfer, der sie in ihre unbekannte neue Heimat schiffen soll. Nolte nutzt den begrenzten Spielraum, um die Figuren allein durch ihre formatierte Sprache, ihre klischierten Gedanken und ein paar konzentriert gesetzte Geräusche zu umkreisen. Wie es um die entwurzelten Bewohnerinnen des Städtchens steht, erfährt man gleich zu Beginn der Überfahrt.
Eine Cola bitte. Kommt sofort. Danke. Mit Eis oder ohne Eis? Mit einer Scheibe Zitrone, wenn es geht. Gerne. Ich sage ja auch nicht, dass alles schlecht ist. Ganz im Gegenteil.
Ja?
Entschuldigen Sie, aber hatten Sie gesagt Zitrone oder hatten Sie gesagt Limone? Zitrone. Wäre es auch okay, wenn der Koch eine Scheibe Limone in die Cola tut? Eine Zitrone wäre mir lieber, frage ich gleich mal nach.
So wie die beiden hier, reden alle aneinander vorbei, als seien sie linguistische Schlafwandler. Keiner versucht, den anderen zu verstehen, im Gegenteil. Weil jeder nur egozentrisch an seine eigenen Wünsche, Ziele, Selbsteinschätzungen und Ideologien denkt, wird jede Unterhaltung völlig tonlos geführt, egal wie hoch das Emotionspotenzial der Themen sein mag. Denn wenn es auch oft um die Frage geht, ob man die Cola nun mit Zitrone oder Limone trinkt, werden auch tiefere Dinge angesprochen. Das Traurigsein, ein Kinderwunsch und das Menschsein überhaupt.
Aber unsere Ausmaße sind doch gigantisch. Was wir erlebt, was wir getan und gelassen haben, wozu wir uns nicht trauten, die Details unserer Herkunft, unserer Hautoberfläche, überhaupt wie unsere Körper beschaffen sind, unser Geruch, das kannst du doch nicht mit einem Gewürz vergleichen.
Wie diese Frau verschwenden alle auf dem Schiff ihren Scharfsinn an Menschen, die sich für nichts mehr interessieren, die nichts mehr hören wollen und nichts Neues mehr lernen. So funktionieren sie wie Roboter. Sie sondern Sprechblasen ab und implodieren in einem selbsterzeugten Vakuum. So unaufgeregt das Hörspiel auftritt, ist doch sein Stoff so düster, dass es einen graust. Gemeinsam mit seinem Komponisten Moritz Löwe ist Jakob Nolte auch verantwortlich für die Regie. Jede Akteurin hat ihre Sprachmerkmale, an der sie zu erkennen ist, und jeder der kleinen Gesprächsfetzen ist eingelassen in verfremdete Geräusche und erhält damit einen erkennbaren Hörraum. So bleibt das Publikum auch in schnell montierten Redeszenen orientiert.
Ist Liebe möglich?
Nein. Und dieses Gericht hat meine Mutter verabscheut. Es schmeckte langweilig und bitter und war einfach blöde. Aber irgendwann, und das war der komplette Exotismus damals, irgendwann gab es halt Tomatensauce zu den Spaghetti und das hat meine Mutter umgehauen.
Ist Liebe möglich?
Nö.
Unter all dem Gerede ist eine unterschwellige Verzweiflung spürbar, ganz so wie das Dröhnen des haushohen Zweitakt-Dieselmotors, der das Schiff unbeirrt in Richtung nirgendwo voranbringt.
Wer hätte sich das ausmalen können, dass die völlig übertriebenen Verschärfungen der Gesetzgebung zugunsten von Sicherheit und Wirtschaft und gegen Privatsphäre, Ökologie und alle grundsätzlichen Formen von Menschenrecht dazu führen könnten, dass ausgerechnet die Bevölkerung darunter leidet?
Dramatische Dinge geschehen, doch eher im Off. So wird von Piraten nur gesprochen, von einem Mord und dass die Crew das Schiff verlassen hat. Doch trotz dieses Minimalismus bleibt das Hörspiel spannend bis zum Epilog. Was da geschieht, wird hier jetzt nicht verraten. Nur so viel, dass in einem sanften Showdown nun die titelgebenden Glücklichen und Traurigen zur Sprache kommen.
Gabi Hartl war das mit ihren aktuellen Hörspielempfehlungen. Die Produktion Am Rande des Untergangs vergnügt sich das Kapital, Manifest für Körperteile von Joel Laszlo, ist bei Deutschlandfunk Kultur zu hören. Das Stück Die Glücklichen und die Traurigen von Jakob Nolte läuft am 15. Januar im Bayerischen Rundfunk. Und wir kommen zum letzten Beitrag unserer heutigen Ausgabe des Hörspielmagazins. Ein ungewöhnliches Projekt ist es, das britische Künstler da ins Leben gerufen haben, die erste akustische Waldbibliothek. Wälder in der ganzen Welt mit all ihren Geräuschen sollen dokumentiert werden. Die gesammelten Sounds werden schließlich veröffentlicht auf einer interaktiven Weltkarte. Nina Hellenkemper stellt das Projekt vor.
So tönt es tief im englischen Wald. Hier im Herzen des National Forest in den englischen Midlands lebt seit vielen Jahren das Künstlerkollektiv The Wild Wumpus. Ron Cannon hat Wild Wumpus vor 11 Jahren mitgegründet.
I'm just driving down to the woods from the farm.
Ich bin gerade im Auto auf dem Weg von der Farm, auf der wir leben, in einen entfernteren Wald. Ich will diese akustische Landschaft für unser Sounds of the Forest Projekt aufnehmen.
For our Sounds of the Forest Project.
Jedes Jahr veranstaltet Wild Wumpus große Festivals in den Wäldern, um mit Musik und Kunst die Verbindung zur Natur, zu den Bäumen und Tieren zu feiern. Die Künstler glauben, dass Kunst und Kultur Menschen helfen, die existenzielle Bedrohung durch die Klimakrise und den Verlust der Artenvielfalt zu realisieren. Als dieses Jahr die Festivals ausfallen mussten, starteten sie das Projekt Sounds of the Forest.
Wir sammeln die Geräusche von Wäldern aus der ganzen Welt und erstellen eine Klangkarte, die Töne und Klänge aus diesen Landschaften zusammenbringt. Wo auch immer auf der Welt Sie leben, besuchen Sie ein Waldgebiet, laden Sie sich unter den Blättern auf und nehmen Sie die Waldgeräusche auf. Die Klänge werden eine Open-Source-Bibliothek bilden, die von jedermann zum Anhören und Gestalten genutzt werden kann. Ausgewählte Künstler werden auf die Klänge, die sie sammeln, reagieren und daraus Musik, Kunst und anderes Unglaubliches schaffen.
Menschen aus aller Welt haben bereits Aufnahmen für das akustische Wald-Wikipedia geschickt. Über 750 Aufnahmen sind inzwischen in den Midlands angekommen und die Seite wird noch laufend aktualisiert. Über 1,5 Millionen Mal wurden die kurzen Audiopostkarten auf der Seite des Tumba Festivals Sounds of the Forest Soundmap schon angeklickt.
Lots of ferns. I'm just fighting my way through.
Ich kämpfe mich jetzt durch den Wald, durch die Farne hier an einer kleinen Brücke. Es ist ein sehr lauter Platz hier. Ich stehe jetzt hier mitten zwischen den hohen Bäumen und vielen Farnen. Hört ihr?
Das 12-köpfige Künstlerkollektiv von Wild Wumpus glaubt an transformative Erlebnisse in Außenlandschaften und ist selbst mit dem Büro in den Wald gezogen. Das Hauptbüro ist in einem Pferdetransporter mit Holzofen untergebracht. Teambesprechungen finden ums Lagerfeuer oder auf langen Wanderungen statt. Das Fehlen von vier Wänden, die das Denken einschränken, sagen sie, hat die Organisation mutiger und risikofreudiger gemacht.
Wir wollen, dass die Menschen überall rausgehen in die Wälder ihrer Umgebung. Denn wenn die Menschen ihren Wald aufnehmen, denken sie auch über ihre Beziehung zu den Bäumen nach. Um diesen Spirit geht es uns. Deshalb haben wir alle gebeten, schickt uns eine Minute von eurem Wald.
Everybody to go out and record one minute of sounds from a woodland near them.
Der Prozess des Hörens und Aufnehmens ermöglicht den Einzelnen eine Annäherung an eine Landschaft, für die sie sich dann in Zukunft vielleicht auch politisch einsetzen. Denn die Karte dient auch als Archiv von Ökosystemen, die durch den Klimawandel bedroht sind und erfasst Gebiete, die unter Stress stehen und andere, die sich verändern. So gibt es zum Beispiel Aufnahmen aus Wäldern in Kalifornien wie diese aus dem Red Grove in Santa Cruz, bevor das Gebiet durch die verheerenden Waldbrände dieses Sommers verbrannt ist. Es wurden nicht nur die Geräusche von Wind und Wetter in den Bäumen, sondern auch die der Tiere aufgenommen, von abendlichen Nachtigallengesängen in der Slowakei bis hin zu den melodiösen Rufen des mikronesischen Starlings oder hier dem Heulen der Lemuren in Madagaskar. Die Aufnahmen ermöglichen ein völliges Eintauchen in das, was der Akustikökologe Gordon Hampton ein natürliches akustisches System nennt. Eine Art von Stille, die man nur in geschäftigen Ökosystemen voller Vögel, Insekten und raschelnden Blättern finden kann. Ein endloses Wechselspiel von Rufen und Antworten, das sich über Jahrtausende hinweg harmonisch entwickelt hat. Diese frühmorgendlichen Aufnahmen des roten Fächerschwanzes, des mikronesischen Stars, der Marianenkrähe und des schwarzen Drongo stammen aus dem Wald der Insel Rota, nördliche Marianeninseln, westlich der Philippinen. Tragischerweise greift die menschliche Lärmbelastung in den akustischen Raum solcher Refugien ein. Und der Klimawandel kann deren Natur unwiderruflich verändern. Aber so werden sie zumindest in digitalen Aufnahmen erhalten bleiben. Die allererste Waldklangkarte der Welt soll auch als Inspiration für neue Musik dienen. Wild Humpus hat den Soundartisten Jason Sing, den Multiinstrumentalisten Alan Cooper und die japanische Sängerin Hinako Omori eingeladen, mit den Klängen zu arbeiten. Alle drei erforschen in ihren Stücken die natürliche Welt von Landschaft, Erinnerung, Menschen und Orten und setzen dabei auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen Field Recordings ein. Auf dem nächsten großen Tamba-Festival wird man ihre Waldstücke hören können. Und vielleicht nehmen auch Sie mit Ihrem Smartphone eine Minute auf und verschaffen Ihrem Lieblingswald einen Platz auf der Weltkarte von Sounds of the Forest.
Sounds of the Forest. Nina Helen Kemper stellte die akustische Waldbibliothek vor, ein britisches Soundprojekt. Und das war's für heute hier vom Hörspiel im Deutschlandfunk. Für Ihr Interesse dankt Sabine Küchler.